Hallo Weltverbesserer. Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Bei mir ist heute Marlene Haas zu Gast. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin von Lust auf besser Leben. Lust auf besser Leben ist ein gemeinnütziges Unternehmen mit Sitz in Frankfurt, das die globalen Nachhaltigkeitsziele bis 2030 alltagstauglich machen möchte. Hallo Marlene, ihr fördert mit euren Angeboten im ideellen und Dienstleistungsbereich nachhaltiges Handeln in Wirtschaft und Gesellschaft. Ihr unterstützt eine nachhaltige Entwicklung vor Ort durch euren Webguide für nachhaltiges Leben und Einkaufen, durch Kampagnen in den Bereichen Quartiers- und Regionalentwicklung und dabei versteht ihr nachhaltiges Handeln als Entwicklungsprozess, zu dessen Gelingen ein starkes Netzwerk und ein innerer Wertekompass beitragen. Marlene, nimm uns mal mit in euren Arbeitsalltag als gemeinnützige Organisation. Was genau tut ihr? Ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen.
Hallo Birte. Ja, wie sieht unser Arbeitsalltag aus? Eine sehr spannende Frage. Also wir sind sehr vielseitig aufgestellt, sowohl was die Inhalte unserer Projekte angeht, als eben auch die Art und Weise dessen, was wir umsetzen. Also wir machen teilweise Kampagnen, wir machen Unternehmensberatung im Bereich Nachhaltigkeit, Klimabilanzen erstellen wir oder schreiben Pressemeldungen. Das heißt, unser Arbeitsalltag ist tatsächlich auch teilweise sehr fragmentiert. Also es gibt Tage, da mache ich irgendwie für 5 verschiedene Projekte was. Dann gibt es Tage, da schreibe ich in 8 Stunden irgendwie ein Konzept runter. Also von daher, ja, wir setzen Projekte, Kampagnen, Beratungen im Bereich Nachhaltigkeit.
Arbeitet ihr dann nur im Gebiet Frankfurt oder seid ihr ganz deutschlandweit unterwegs?
Also wir sitzen in Frankfurt und arbeiten schon sehr regional, würde ich sagen, nicht unbedingt lokal. Also wir machen sowohl Stadtteilprojekte in Frankfurt als auch Kampagnen, die hessenweit oder eben nur in der Rhein-Main-Region umgesetzt werden. Das heißt, wir sind schon sehr regional unterwegs, aber nicht nur. Das kommt tatsächlich einfach darauf an, was gefordert ist. Also wir haben auch schon Projekte in Bologna in Italien gemacht, wo es darum ging, das Wissen, was wir hier mit Nachhaltigkeit in Kleinunternehmen haben, dorthin zu transferieren. Das heißt, wir sind da sehr bedarfsorientiert und haben aber hier in der Region oder im Land Hessen, sage ich jetzt mal so, unser stärkstes Netzwerk.
Aber weißt du, ob es ähnliche Organisationen wie euch auch in anderen Gebieten Deutschlands gibt? Habt ihr da irgendwie so ein Netzwerk vielleicht auch?
Also es gibt in anderen Teilen Deutschlands natürlich total viele tolle gemeinnützige Organisationen, die Klimaschutz, Umweltschutz, Inklusions-, Nachhaltigkeitsprojekte eben machen. Und es gibt natürlich auch ganz, ganz viele tolle Nachhaltigkeitsberatungen und Agenturen. Diese Mischung, die wir sind aus Dienstleister auf der einen Seite, um eben mit den Gewinnen im Wirtschaftsbetrieb die gemeinnützigen Projekte kofinanzieren zu können. Diese Mischung aus Gemeinnützigkeit und Dienstleistungen, die kenne ich so nicht, beziehungsweise weiß ich, dass es ein paar gemeinnützige Unternehmen gibt, die so im Bereich Umweltschutz und Klimaschutz explizit unterwegs sind, als GmbH auch tatsächlich. Aber diese Orientierung an den SDG als wirklich sehr breite Leitlinie oder komplexe, verzahnte Leitlinie, die ist mir so tatsächlich noch nicht begegnet.
Sophie, ich das richtig verstanden habe, ich habe natürlich auf eurer Homepage ein bisschen recherchiert, ist das Ganze von dir ausgegangen. Also du hattest die Idee ursprünglich mal da was draus zu machen und das war ein ganz schön weiter Weg, ne? Vielleicht kannst du mal erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist und seit wann es diese Idee eigentlich gibt.
Ich bin seit jetzt ungefähr 10 Jahren selbstständig und 2013, was irgendwie jetzt echt ewig weit weg klingt auch, muss ich sagen, hatte ich mir so in den Kopf gesetzt als Veranstaltungskauffrau, die ich bin, mehr im Bereich Nachhaltigkeit und Events zu machen. Und irgendwie bin ich da in positiver Weise vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen. Das heißt, ich habe dann gemerkt ziemlich schnell, dass es nicht nur um Nachhaltigkeit in der Veranstaltungsorganisation selbst geht, also beispielsweise Catering mit regionalen Bio-Lebensmitteln zu organisieren, vielleicht auch fleischfrei oder die Flyer auf Recyclingpapier mit Umweltfarbe zu drucken. Also so hatte ich ursprünglich mal angefangen, mich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen und habe dann aber eben gemerkt, dass wenn ich das Thema wirklich ernst nehmen will und anpacken will und da einfach meine Leidenschaft auch rein geht, dann braucht es irgendwie noch mehr. Und so bin ich dann damals auf die Idee gekommen, die VerbraucherInnenmesse Heldenmarkt nach Frankfurt zu holen. Die gab es damals schon mehrere Jahre, vor allen Dingen auch in Berlin, aber auch in anderen Städten. Und mit den Geschäftsführern damals habe ich dann die Messe nach Frankfurt geholt und dort primär auch eben so für die regionale Vernetzung gesorgt, habe geguckt, welche kleinen Unternehmen es auch in Frankfurt gibt, die da unbedingt ausstellen müssten auf diesem Heldenmarkt. Und in dem Kontext ist dann so die Idee entstanden, okay, es braucht mehr als nur ein oder zweimal im Jahr eine Verbraucherinnenmesse. Und gleichzeitig ist das Thema nachhaltige Unternehmen vorstellen eben komplexer, als es vielleicht erstmal scheint, weil es eben nicht nur um Unternehmen geht, die ein Bio-Landsiegel haben oder ja, ein bestimmtes Zertifikat haben, was die VerbraucherInnen gegenüber auszeichnet, sondern es geht eben um einen Prozess letztendlich, der im Unternehmenskern ablaufen muss. Und da gehören eben auch andere Themen dazu, wie beispielsweise ist der Betrieb inklusiv, wo liegen die Server für die Mails und für die Website? Also es sind sehr viele und vielschichtige Themen, die damit einspielen, um wirklich Nachhaltigkeit in der Wirtschaft umzusetzen und auf der anderen Seite eben nachhaltigen Konsum zu ermöglichen. Und da es eben dafür keine Schwarz-Weiß-Antworten gibt, habe ich angefangen, ein Netzwerk aufzubauen mit regionalen Kleinbetrieben, die sich mit Nachhaltigkeit befassen. Und ich wollte die stärken, habe einen Webguide initiiert, wo die vorgestellt wurden, habe immer mehr auch einen Blog- und Eventkalender gemacht, um die Menschen hier in der Region einfach darüber zu informieren. Und daraus ist dann letztendlich ein paar Jahre später die gemeinnützige Lust auf besser Leben GmbH entstanden. Der Weg, der war insofern eben auch nicht ganz leicht, weil es auch kein leichter Weg ist, eine GmbH zu gründen, vor allem wenn man vorher eben ein Einzelunternehmen gewöhnt ist. Also als Einzelunternehmerin war ich eben im Eventbereich tätig. Ja, die Bürokratie, die einem da erstmal entgegenschlägt, die kann einen schon leicht erschlagen. Auf der anderen Seite, glaube ich, weiß man auch, wenn man sich so in diesen Wenn man was Neues schaffen will, dann weiß man, dass es halt nicht nur einfach wird und dass man auch aus diesen Hürden irgendwie was Positives ziehen kann. Und ich meine, mittlerweile, also die GmbH gibt es jetzt seit Anfang 2015, wurde sie im Handelsregister eingetragen. Und seitdem, ja, haben wir uns so weiterentwickelt, dass ich auch denke, ach, GmbH ist ja keine Herausforderung mehr für mich. Ich brauche jetzt schon andere Sachen, die mich dann irgendwie ja, antriggern, um mich da überfordert zu fühlen, sage ich jetzt mal. Aber so der Anfang, der war natürlich schon hart. Auch die ersten MitarbeiterInnen, die ich hatte, mit der Unsicherheit, wie lange kann man die bezahlen und so. Also, so ist das bei Gründungen und das ist ja auch okay so, würde ich sagen.
Kann ich dann davon ausgehen, am Anfang hast du das einfach ehrenamtlich gemacht, weil du dich fürs Thema interessiert hast und dich gerne
Genau.
engagieren wolltest und irgendwann hast du dann festgestellt, da ist so viel Bedarf, da können wir irgendwie was draus gründen.
Genau, ja, genau.
Aber was ist eigentlich eine gemeinnützige GmbH? Vielleicht kannst du uns da nochmal aufklären und wie gründet man sowas?
Also ich finde, diese Rechtsform ist einfach super toll, das vorweg. Aber man braucht einen langen Atem und Geduld, und Ausdauer, um da wirklich gedanklich so richtig einzusteigen, damit einen diese Rechtsform nicht so erschlägt, sage ich jetzt mal. Weil wenn man wie ich gewohnt war, als Einzelunternehmerin zu arbeiten, was eine sehr einfache Rechtsform ist, dann ist plötzlich so eine gemeinnützige Kapitalgesellschaft, die irgendwie alle Hürden einer Kapitalgesellschaft beinhaltet und alle Hürden aus dem Gemeinnützigkeitsrecht, ist doch am Anfang sehr erschlagend, wie gesagt. Und es ist aber so, dass wir
als Organisation, als Unternehmung, sage ich jetzt mal, eben wirklich uns an gemeinnützigen Zwecken orientieren und dafür auch steuerbefreit sind, wie ja die gemeinnützigen Vereine, die man so kennt. Das heißt, wir müssen bei allem, was wir machen, gucken, wie das, was wir tun, eben auf diese gemeinnützigen Ziele einwirkt. Also wir sind im Bereich Verbraucherbildung unterwegs, berufliche Bildung, Umwelt- und Naturschutz. Also da gibt es ja so eine ganze Kette von gemeinnützigen Zwecken vom Finanzamt aus. Und auch wie ein gemeinnütziger Verein beispielsweise haben wir dann eben Projekte, für die wir Fördergelder beantragen oder auch Spenden akquirieren können, um diese umzusetzen. Der Unterschied ist aber tatsächlich zu einem Verein, jetzt mal davon abgesehen, dass wir nicht 7 GründerInnen brauchten, wie bei einem Verein eben als Minimum, dass wir mit unseren wirtschaftlichen Dienstleistungen, also wie eine Agentur beispielsweise auch, ganz normale Dienstleistungen anbieten, auch zu Marktpreisen. Also wir dürfen da nicht, man nennt das wettbewerbsverzerrend agieren, also dass wir jetzt sagen, oh, wir sind günstiger, weil wir uns aus einem gemeinnützigen Bereich subventionieren, weil wir da keine Steuern zahlen müssen, sondern wir bieten ganz normale Dienstleistungen an, zahlen darauf auch Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer. Und mit den Gewinnen kofinanzieren wir quasi unsere gemeinnützigen Projekte, weil viele werden es kennen, wenn man einen Stiftungsantrag schreibt oder einen Antrag beim Land oder wie auch immer, dann muss man immer einen Eigenanteil erbringen. Und das ist gerade für viele kleine Vereine sehr schwierig zu stemmen. Und das geht ja teilweise bis zu 50% der Projektgelder. Und das können wir eben mit unseren Gewinnen quasi ja total gut leisten. An sich eine tolle Rechtsform, aber man braucht einfach einen langen Atem, um da durchzusteigen. Und das Thema ist einfach auch, dass Nachhaltigkeit per se kein gemeinnütziger Zweck ist. Das heißt, man muss eben immer gucken, macht man jetzt gerade Umweltbildung, macht man Kultur, macht man dies, macht man das, und da muss man einfach so ein bisschen sich durchwursteln.
Okay, wow. Also alle Achtung, dass ihr das so geschafft habt, dass da dieser Weg gefunden wurde. Klasse. Und wie viele Leute seid ihr jetzt? Wie viele sind dabei?
Wir sind jetzt im Moment 3 Teilzeitmitarbeiterinnen, dann die Alexandra und ich in der Geschäftsführung, 2 Werkstudentinnen und ein Ehrenamtler.
Mhm. Ist der Ehrenamtler dein Papa?
Ja.
Cool,
das haben wir. Wir gehen bald in Vollzeitrente. Ja. Von daher sind wir gerade auf der Suche noch nach Verstärkung.
Ah ja, okay. Na klar, da möchte er dann wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen reisen oder dergleichen. Ne? Da kann er dann nicht immer für euch da sein.
Und Opa sein.
Was ach ja.
Mir ja auch wieder zugutekommt.
Logisch, ja, auf jeden Fall. Das ist super wichtig, kenne ich. Ja gut, dann habe ich jetzt auch verstanden, wie ihr euch so finanziert. Wer kann sich denn an euch wenden? Oder ist das eher so, dass ihr euch die Projekte aussucht und die Leute ansprecht?
Jein, also an uns wenden kann sich prinzipiell natürlich jeder, jede. Aber also gerade eben, was jetzt kleine und mittelständische Unternehmen angeht, da haben wir einfach jetzt mittlerweile ziemlich viele ja, Bildungs- und Beratungsangebote, die wir da umsetzen können. Also von CO2-Bilanzen über eben Nachhaltigkeitsberatung, DNK, also Deutscher Nachhaltigkeitskodex, machen wir mit den Unternehmen. Aber eben auch sowas wie, wenn jemand ein Einzelhandelsgeschäft hat und sagt, hier passiert einfach zu wenig und alleine schaffe ich es nicht, auf mehr Verpackung zu verzichten, dann sind wir quasi eine Instanz, die sich dann hinsetzt und sagt, hier, vielleicht gucken wir mal, welche Geschäfte es noch gibt, die was machen wollen. Gibt es einen Gewerbeverein, mit dem wir uns zusammentun können, oder die Wirtschaftsförderung, die Kommune. Also wir sind dann die Instanz, die sich erstmal hinsetzt und guckt, wen können wir noch einbeziehen und was können wir dann gemeinsam stemmen. Und ich glaube, das ist eben so ein ganz wichtiger Punkt, dass wir irgendwann gelernt haben, dass es sehr viele Akteure, Akteurinnen gibt, die zu aktivieren sind und die vielleicht manch eine alleine sich nicht traut anzusprechen oder denkt, ja, warum sollte mir die Wirtschaftsförderung zuhören oder sowas. Und da sind wir einfach ziemlich gut vernetzt und haben einfach schon gute Konzepte in der Tasche, die man dann gemeinsam umsetzen kann.
Mhm. Ja, das wollte ich gerade sagen. Dann geht es ja immer noch, so wie ganz am Anfang bei deiner Idee, sehr viel ums Netzwerken und die richtigen Leute zusammenzubringen.
Ja, das stimmt, genau.
Ja. Ich habe auf eurer Homepage ein paar Schlagwörter gefunden, zu denen ich dich noch befragen wollte. Einmal habt ihr da einen Nachhaltigkeitscheck, den ihr anbietet. Mhm. Ich glaube, das kann jedes Unternehmen irgendwie für sich durchführen. Was steckt dahinter?
Genau, also das war quasi damals so die folgerichtige Weiterentwicklung der Netzwerkarbeit und Kommunikationsarbeit. Also wir hatten dann den Webguide, wir hatten Netzwerktreffen und dann ging es aber eben darum, dass eben Unternehmen dabei waren, die jetzt weder ein Bio-Siegel haben noch irgendwie eine andere Zertifizierung und für die wir quasi ein Tool schaffen wollten, wie sie trotzdem zeigen können und greifbar machen können, was sie im Bereich Nachhaltigkeit alles leisten. Und daraus ist dieser Check entstanden, der wirklich sehr praktische Fragen stellt und dann dementsprechend so eine Art Steckbrief ausspuckt, sage ich jetzt mal, auf dem dann Kundinnen und Kunden oder einfach andere Interessierte sehen können, hat das Unternehmen Ökostrom, vielleicht grüne Server für die Website, wo haben die ihr Bankkonto? Also all diese Sachen, die einfach ein Unternehmen im Kern irgendwie auch ja nachhaltig machen oder eben auch nicht, die kann man da ganz griffig dann sehen.
Mhm. Hört sich ja schon so ein bisschen so an wie die Gemeinwohlökonomie-Zertifizierung, über die habe ich auch schon mal berichtet. Das geht ja so in die Richtung, ne?
Ja, genau. Ich glaube, wir sind noch eine Stufe einfacher im Sinne von vielleicht nicht ganz so tiefgreifend dann auch an der einen oder anderen Stelle. Einfach, weil wir gemerkt haben, dass ganz viele ja so diesen Einstieg einfach brauchen, der sie nicht erschlägt. Ja. Und das versuchen wir irgendwie zu ermöglichen.
Tolle Idee. Zweites Schlagwort, was ich gefunden habe und zu dem ich dich fragen wollte, ist Good Growth. Der gute Wachstum. Was steckt hinter diesem Programm und was bietet ihr da an?
Genau, also das ist sozusagen das Dach oder der Boden, wie man es auch immer nennen will, für unsere Beratungsangebote. Also da haben wir beispielsweise einen sogenannten Kickstarter-Workshop entwickelt, bei dem eben vielleicht dann nicht das Kleinstunternehmen, aber kleinere und mittelständische Unternehmen eben erstmal auch so einen Einstieg ins Thema Nachhaltigkeit bekommen und für sich erstmal so eine Roadmap entwickeln. Unter dem Slogan, sage ich jetzt mal, machen wir eben auch CO2-Bilanzen. Mhm. Und Beratung. Also das ist eigentlich so, das ist ja der Dienstleistungsbereich von uns.
Schön. Ihr orientiert euch ja, das habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Gleichzeitig habt ihr aber auch 7 eigene Grundwerte, die bei euch ganz vorne anstehen. Vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen was sagen. Was sind das für Werte?
Genau, also die 7 Grundwerte, die sind gerade auch in Arbeit, weil wir sie erweitert haben. Und da war so der Gedanke dahinter, okay, das klar, wir setzen uns dafür ein, dass die Nachhaltigkeitsziele umgesetzt werden, aber es geht ja auch in jedem Unternehmen oder in jeder Organisation auch darum, wie wir miteinander umgehen und wie wir intern unsere Werte leben. Und da sind eben 2014 mit den damaligen MitarbeiterInnen eben diese 7 Grundwerte entstanden, wo es darum geht, dass wir versuchen, eine Fehlerkultur zu leben, kooperativ zu denken und nicht in Konkurrenz. Noch einiges mehr. Und tatsächlich ist es aber so, dass wir ja vor 2 Jahren, beziehungsweise vor einem Jahr, wie auch immer, nochmal gewachsen sind, sage ich jetzt mal, also neue Frauen eingestellt haben und wir dann das zum Anlass genommen haben, dieses Jahr in einem Firestarter-Workshop, so nennen wir das immer, das machen wir einmal im Jahr, zu gucken, wie wir uns fühlen und wo die Reise hingehen soll. Und das haben wir jetzt nochmal zum Anlass genommen, unsere Werte nochmal unter die Lupe zu nehmen und zu erweitern. Das heißt, da kommen jetzt noch neue und andere dazu und ich bin noch nicht dazu gekommen, sie auf die Website zu stellen.
Alles klar, kein Problem. Wie war das denn, als du mit deiner Idee so um die Ecke kamst zu deinen Freunden, zu deiner Familie, aber halt auch zu den Unternehmen, dass du halt gesagt hast, ich mache das jetzt nicht mehr ehrenamtlich, ich werde daraus eine GmbH gründen. Wie war das Feedback? Also dein Vater war ja anscheinend schon mal begeistert, sonst würde er wahrscheinlich nicht bei euch mitarbeiten.
Anfangs war der, glaube ich, nicht so begeistert. Also ganz einfach, weil ich habe mich ja direkt nach der Ausbildung mit 21 oder 20 selbstständig gemacht und von daher, also das war schon ein längerer Weg, sage ich jetzt mal, um auch finanziell da mein Einkommen zu sichern. Und das ist natürlich was, was dann Eltern auch vielleicht am Anfang eher mit Sorge verfolgen. Die ist jetzt weg, weil wir einfach ein gutes Fundament jetzt aufgebaut haben. Ja, und im Freundeskreis, glaube ich, da war es schon immer so, dass ich diejenige war, die irgendwie gemacht hat, was sie jetzt gerade dachte. Und das war nicht immer für alle nachvollziehbar, aber normal sozusagen für mich. Und was aber tatsächlich quasi nochmal so eine neue Herausforderung war, was du gerade ansprachst, plötzlich was man vorher ehrenamtlich gemacht hat, ich nenne es jetzt mal zu monetarisieren. Mhm. So, da merke ich auch tatsächlich, dass jetzt ein Riesenunterschied quasi da ist im Vergleich heute zu 2013, 14, 15, weil da die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz vielleicht in einer ganz kleinen Gruppe natürlich schon sehr bekannt waren, sage ich jetzt mal. Aber ja, einfach das von viel ehrenamtlichem Engagement getragen wurde und es gab noch nicht so diesen Markt, sage ich jetzt mal, dafür. Und das hat sich schon verändert, finde ich. Und da muss man natürlich auch aufpassen, weil das ehrenamtliche Engagement und eben nicht monetarisiert etwas in dem Bereich zu machen, ist ja nicht weniger wichtig geworden. Aber was sich eben verändert hat, ist schon, dass man für die Arbeit, die man in dem Bereich macht, eben auch entlohnt werden muss. Und zwar fair entlohnt werden, weil wir können ja nicht nur über faire Entlohnung im globalen Süden sprechen, sondern auch hier. Ja, und da gibt es auch ganz, ganz viel zu tun. Und da merke ich schon, dass es am Anfang schwieriger war, das auch einzufordern und eben nicht in die Kapitalisten-Ecke gestellt zu werden, wenn man eben für eine Dienstleistung im Bereich Klimaschutz, Nachhaltigkeit ein normales Honorar eingefordert hat. Und das hat sich jetzt verändert. Also das ist einfacher geworden.
Okay, prima. Was ist denn so aktuell eure größte Herausforderung? Habt ihr noch irgendwie ein paar Steine, die ihr aus dem Weg rollen müsst, um zu euren Zielen zu kommen?
Ja, also natürlich geht es bei uns schon auch immer noch viel darum, wie wir die Sachen, die jetzt noch nicht ja für andere Geldgeber, wie auch immer, lukrativ sind, dass wir die trotzdem umsetzen können, weil wir sie wichtig finden. Also beispielsweise die Arbeit eben mit Kleinstunternehmen, mit denen wir dann eben Kampagnen und Projekte unterstützen, die nachhaltiges Handeln vor Ort wirklich ermöglichen und die aber nicht immer gerade die Ziele verfolgen, die jetzt politisch auf der Agenda sind, so. Und das heißt, da brauchen wir immer Zuspruch und Leute, die mitmachen wollen. Also sei es, vor 3 Jahren haben wir ja ein Pfandbechersystem für Frankfurt auf den Weg gebracht.
Super.
Da haben sich irgendwie innerhalb von 3, 4 Wochen über 1000 Leute engagiert, die gesagt haben, ja, wir gehen als BotschafterInnen auf die Straße und sagen, wir wollen eben auch auf einen Weg verzichten. Also so, da brauchen wir immer Zuspruch quasi einfach von Bürgerinnen und Bürgern. Und es ist natürlich auch von politischer Seite einfach enorm wichtig, da Experimentierräume zuzulassen und Projekte und Strukturen zu erproben, wo man halt noch nicht weiß, ob sie funktionieren werden, aber da einfach diese Räume zuzulassen und eben auch mit finanziellen Mitteln auszustatten. Das sind immer noch so Hürden, die wir versuchen zu überspringen.
Ja. Wie ist euer Kontakt zur Politik? Wie seid ihr da unterwegs?
Ja, der ist schon an sich sehr, also was heißt gut? Wir sind total gut vernetzt auch in dem Bereich, also auf kommunaler und Landesebene. Einfach weil, ja, ich glaube, weil wir es uns auch getraut haben, also da wirklich auf PolitikerInnen zuzugehen und die einzuladen und von denen Statements einzufordern für die Themen, die uns interessieren. Und von daher ist die Vernetzung gut. Aber natürlich sind die politischen Mühlen, die malen ja jetzt auch nicht immer so schnell und da sind auch die engagiertesten Leute irgendwie in ihren Strukturen teilweise gefangen. Von daher braucht es einfach auch da Ausdauer.
Klar, richtig, das stimmt. Was können denn jetzt Leute tun, die diesen Podcast hören, egal ob sie jetzt vielleicht in Frankfurt oder in der Region wohnen oder auch woanders in Deutschland und die total begeistert sind von eurem Projekt und die euch unterstützen und helfen möchten?
Ich glaube, was cool ist, ist, sich einfach mal wirklich unsere Projekte anzugucken und durchzulesen, also entweder auf frankfurtnachhaltig.de oder auf lustaufbesserleben.de und zu gucken, ob da Ideen dabei sind, die für die eigene Stadt irgendwie sinnvoll erscheinen. Also sei es beispielsweise diese Taschentauschstationen oder ein Pfandbechersystem initiieren oder. Also ich glaube, wenn sich da jemand inspiriert fühlt und Sachen umsetzen möchte, dann macht es immer Sinn, mit uns in Kontakt zu treten. Dann können wir gucken, ob was umsetzbar ist. Ja, und einfach mit Lust dabei bleiben. Insgesamt, wir brauchen, glaube ich, gute Laune beim Thema Nachhaltigkeit.
Das ist auch eines euer Credos, oder? Also, dass ihr sagt, ihr möchtet mit Leichtigkeit die Nachhaltigkeitsziele gerne durchsetzen, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, das ist ein Appell nach außen und nach innen gleichermaßen, weil es natürlich, wenn man mit dem Thema sich beschäftigt und liest, was auf der Welt so passiert, dann kann man schnell depressiv werden. Und von daher ist es ganz wichtig, da immer auch an sich selbst zu appellieren und zu gucken, was man auch für sich tun kann, um da frohen Mutes zu bleiben.
Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Wie sieht denn eure Vision aus? Was für ein großes Ziel habt ihr, auf das ihr so hinarbeitet?
Also tatsächlich ja, 2030 steht schon irgendwie so als große Zahl vor uns. Und das finde ich auch manchmal so erschreckend, dass wir jetzt einfach schon 2021 haben und ja, und irgendwie die nächsten Jahre noch echt viel passieren muss. Und gleichzeitig ist es ja auch ein super Ansporn zu wissen, dass es jetzt echt so, ich sage jetzt mal, auf die Zielgerade zugeht und wir jetzt so entscheidende Jahre haben. Und da auch, glaube ich, alle so ein bisschen mit Adrenalin vollgepumpt sind, um da wirklich volle Power reinzugeben. Mhm. Von daher würde ich sagen, dass so die Vision, eben diese Nachhaltigkeitsziele wirklich runterzubrechen und bei uns in der Region oder eben auch in anderen Regionen greifbar zu machen, dass das so das ist der Leitstern. Und da gucken wir einfach, wie wir zu beitragen können, indem wir mit den Akteuren, die wir kennen, da wirklich coole Projekte umsetzen.
Super, sehr schön. Ja, ich glaube, wenn das in jeder Stadt so passieren würde, dann wären wir schon ein ganzes Schrittchen weiter. Ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach irgendeiner schönen Geschichte oder einer Erinnerung, die sie an ihr Projekt, an ihre Firma haben, die sie gerne erzählen wollen. Es kann irgendwie was Herzerwärmendes sein oder was total verrückt ist. Hast du eine Geschichte, die du erzählen kannst?
Ja, also total verrückt ist bei anderen bestimmt was ganz anderes, aber worauf ich stolz bin, sagen wir es mal so, und auch ein bisschen als verrückt empfinde, ist tatsächlich, dass wir vor der letzten hessischen Landtagswahl haben wir irgendwie gedacht, dass es sinnvoll wäre, dass im Koalitionsvertrag von Hessen dieses Thema nachhaltiges Wirtschaften in Kleinstunternehmen auf jeden Fall drinstehen muss und wir damit eben so diesen politischen Rahmen auch fassen, um da mehr machen zu können. Und da haben wir als ja wirklich mini kleine Organisation aus Frankfurt eben einfach so eine Art Aktionsprogramm geschrieben und die ganzen PolitikerInnen eingeladen, um von denen quasi ein Bekenntnis zu bekommen, dass wir ein Aktionsprogramm nachhaltiges Wirtschaften brauchen und eben bestimmte Tools für KleinstunternehmerInnen, um das umzusetzen. Und es hat funktioniert. Also dieses Aktionsprogramm steht jetzt im Koalitionsvertrag und ist auch jetzt langsam, sage ich jetzt mal, in der Mache. Und das scheint mir irgendwie immer noch total verrückt, weil, wie gesagt, es ist irgendwie ein Koalitionsvertrag auf Landesebene und wir sind eine ganz kleine Organisation. Und ja, ich glaube, wenn man echt an was glaubt und da auch nicht so diese Hürden im Kopf hat, die einem vielleicht auch andere einreden würden, dann kann ganz, ganz viel gelingen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Da kannst du definitiv sehr stolz drauf sein. Du stehst ja auch total hinter dieser Idee, ne? Also ich habe das Gefühl, die Aufgabe macht dich total glücklich. Das brauche ich dich gar nicht fragen. Mhm. Aber wie schaffst du es jeden Tag wieder diesen Antrieb zu haben, dich hinzusetzen und dich für das zu engagieren, was dir wichtig ist?
Ja, also ganz wichtig dabei ist tatsächlich unser Team. Mhm. Also das habe ich auch jetzt über die Jahre festgestellt, dass alleine für was arbeiten ist einfach anstrengender, finde ich. Und das haben wir jetzt auch gerade im letzten Jahr gemerkt. Da gab es bei uns natürlich total viel Umbrüche. Zum einen, weil zwei von uns ein Kind bekommen haben und zum anderen aber eben auch natürlich aufgrund der Pandemie. Und da gab es einfach so lange Zeiten, in denen wir uns nur virtuell gesehen haben. Und da ist einfach so dieses, ja, motiviert und glücklich bei der Arbeit bleiben, viel schwieriger aufrechtzuerhalten, als wenn man sich im Büro sieht. Und das ist einfach so schön, dass das jetzt wieder geht. Und ich glaube, also meiner Kollegin und mir, also uns beiden Gründerinnen sozusagen, geht es immer so, wenn wir die Bürotür aufmachen und die andere sehen, dann müssen wir einfach schon automatisch grinsen, weil es einfach immer irgendwie ein cooler Tag wird. Und so diese Begegnungen zu haben und auch mal über irgendwas einen Witz machen zu können, der jetzt gerade nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hat, das ist halt einfach total wichtig. Und so dieses Zwischenmenschliche ist einfach so der Kitt, finde ich, bei der Arbeit, der die Motivation aufrechterhält.
Schön. Ja, super, dass du da so ein tolles Team und so eine gute Partnerin an deiner Seite hast. Es ist wertvoll, dass man sowas findet, ne?
Ja, total, ja.
Seht ihr euch denn mit Lust auf besser Leben als Weltverbesserer? Ihr habt das ja schon im Titel mit drin, eigentlich.
Ja, genau. Ja. Lustigerweise habe ich mich jetzt auch zurückerinnert, dass ich in der Schule hat mich mal jemand beleidigt und hat gesagt, ja, du musst immer die ganze Welt verbessern und ne, so. Und damals fand ich das ganz schlimm, dass ich so diesen Touch habe, dass ich immer irgendwie helfen will oder was besser machen will. Und jetzt mittlerweile finde ich es echt gut. Ja. Also von daher würde ich schon sagen, dass wir uns als Weltverbesserer sehen. Aber eben nicht mit diesem dogmatischen Anspruch, alles richtig machen zu können oder zu müssen. Also ich glaube, das ist was, was ganz wichtig ist für uns und aber auch vielleicht nicht immer unkritisch gesehen wird. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass wir eben da keinen dogmatischen Ansatz haben.
Auf jeden Fall. Ja, da bin ich definitiv für zu haben. Das finde ich auch gut. Was würdest du denn, wenn dich jemand fragen würde, du könntest drei Dinge benennen, die die Welt besser machen? Was würdest du dir wünschen?
Also tatsächlich würde ich bei uns selbst sozusagen anfangen und ich würde mir wünschen, dass wir alle uns trauen, verletzlicher zu sein. Also ich glaube, ganz viel Schlechtes, sage ich jetzt mal so pauschal, entsteht auf der Welt, weil wir uns irgendwie verteidigen wollen, weil wir das Gefühl haben, wir müssen was darstellen, wir müssen immer perfekt sein und so. Und ich glaube, dieses sich selbst verletzlicher machen oder sich zu trauen, einfach wirklich so zu sein, wie man ist, das schafft schon mal ganz viel Gutes tatsächlich. Also ja, einfach weil wir alle unsere Ecken und Kanten haben. Und ich glaube, Nachhaltigkeit hat eben auch ganz viel damit zu tun, dass wir authentisch und ehrlich sind. So, und damit und eben dadurch nicht mit Konsum irgendwas kompensieren müssen. So, und ich glaube, wenn man da zu sich selbst netter ist, dann kann man vielleicht auch mehr Empathie dafür aufbringen, eben, es klingt jetzt so platt, aber eine fair produzierte Jeans zu kaufen, weil einen eben mehr interessiert, wie es den Menschen am Ende der Produktionskette geht. Also so, ja, also das finde ich total wichtig, das Wichtigste eigentlich. Und da arbeite ich auch immer quasi an mir selbst mit Büchern, mit Meditation, mit Yoga und so weiter. Ich glaube, da hat jeder so einen anderen Weg, muss ja nicht jeder Yoga machen. Und ja, ansonsten, genau, finde ich einfach auch wichtig, dass wir es schaffen, irgendwie so unseren Alltag und das, was wir da machen und konsumieren und zu brauchen meinen, eben immer wieder mal auf den Prüfstand stellen. Also ich habe zum Beispiel das ganze letzte Jahr nur Secondhand eingekauft, so, und das war echt easy, also cool. Hat mich irgendwie auch befreit, weil ich wusste, ich kann eh nur dann, wenn ich was brauche, in den Secondhand-Laden gehen.
Ja, cool.
Also sich immer mal wieder da so eine Challenge zu geben und zu hinterfragen. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, irgendwie ja wieder mehr so in Gemeinschaft zu denken, zu fühlen, zu handeln. Also ja, ich weiß nicht, wenn wir alle so vor unseren Handys sitzen und schnell noch hier eine E-Mail, schnell noch da ein Like und so in unserem Tunnel drin sind, dann geht einfach ganz viel Energie irgendwie auch verloren, die man braucht, wenn man gerne was in Gemeinschaft machen möchte. Also ja, das wären so meine drei.
Stimmt,
Punkte.
Da wären wir auch wieder beim Netzwerken und bei dem Team, das einen antreibt.
Ja,
sehr schön, klasse, das sind ja gute Ideen. Ich beschäftige mich aktuell sehr viel mit dem Thema Müll in der Umwelt. Das ist ja ein großes Thema, wo man auch immer leider wieder drüber stolpert, wenn man vor die Tür tritt. Was machst du, wenn du irgendwo was auf der Straße liegen siehst? Was ist deine Reaktion und was denkst du, was tust du?
Ja, also ich muss gestehen, ich hebe es nicht immer auf.
Ist auch manchmal
schwierig.
Ich
versuche es aufzunehmen. Und also was mir jetzt gerade im Moment einfach auffällt, ist, dass halt super viele Masken jetzt rumliegen. Also das finde ich schon auch echt schwierig. Also ich habe manchmal schon so das Gefühl, dass so das Thema, wir hatten das Thema Plastiktüten, wir hatten das Thema To-Go-Becher und jetzt sind es irgendwie die Masken, die rumfliegen. Und das ist echt ja kein guter Trend, weil die bleiben uns ja wahrscheinlich auch erstmal erhalten. Und da hat man eben nochmal eine größere Hürde, finde ich, sie aufzuheben, weil man so diesen Virusgedanken da noch in sich trägt. Von daher, ja genau, also aufheben. Und wenn, es passiert aber selten, aber wenn ich halt sehe, dass jemand irgendwie was einfach wegschmeißt auf die Wiese oder so, dann spreche ich die Leute natürlich an, aber ja.
Sehr gut, ja, das ist doch schon mutig, sehr schön. Ja, ich frage mich immer, ich habe immer so das Gefühl, ich kenne keinen Menschen, der Müll wegschmeißen würde in die Natur. Aber ich denke mir, es kann eigentlich gar nicht sein, dass ich keinen kenne, weil so viel wie rumliegt.
Ja,
ich frage mich immer, wer das macht. Es ist so fürchterlich, aber es scheint genug davon zu geben. Wie stehst du denn selber persönlich in deinem persönlichen Alltag? Du hast ja schon verraten, beziehungsweise nein, du hast es noch nicht verraten, aber du hast ein kleines Kind. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Das ist ja auch die Zukunft für uns alle. Wie stehst du denn persönlich oder ihr in eurer Familie zum Thema Nachhaltigkeit und soziales Engagement?
Ja, also ist mir schon sehr wichtig, weil es natürlich schwierig ist, das beruflich umzusetzen, wenn ich privat nicht lebe und versuche. Tatsächlich finde ich es jetzt als Familie auch noch mal schwieriger. Also zum einen schon allein in Partnerschaft, sage ich jetzt mal so, weil wenn ich nur für mich alleine einkaufe oder meine Sachen mache, dann muss ich mich mit keinem absprechen und mache das einfach alles so, wie ich es richtig finde. Aber als Familie mit einem gewissen Haushaltsbudget auch tatsächlich geht es schon einfach auch um die Fragen, so wo geben wir wie viel Geld für aus, wo sind da unsere Prioritäten? Also kaufen wir eher hier in der örtlichen Kooperative ein oder die Bioprodukte aus dem Supermarkt? Ist es eher der Babybrei, den wir selber machen mit Biogemüse oder kaufen wir Gläschen und so weiter und so fort? Das geht ja wirklich durch alle Bereiche. Und also was ich jetzt einfach so als junge Mutter auch wichtig finde, ist eben weiterhin dieses Second-Hand-Thema. Also da muss ich auch echt sagen, da habe ich einfach so viele Sachen geschenkt bekommen von anderen. Und auch wenn die irgendwie jetzt schon teilweise 15 Jahre alt sind, ist mir doch wurscht. Also es ist ja so schön, ehrlich gesagt, dass mit 11 Monaten eben noch nicht andere Kinder danach gucken, wie mein Sohn angezogen ist und man da eben noch nicht so diesen Zwängen unterliegt. Und selbst wir haben trotzdem zu viel Kram zu Hause, finde ich. Ja, genau. Also das Konsumverhalten eben ist ein ganz großes Thema, aber auch Mobilität. Also da habe ich mich am Anfang auch tierisch über mich selbst aufgeregt, weil ich eigentlich vorher immer nur mit dem Fahrrad gefahren bin und so auch jemand war, der natürlich oft kurz vor knapp erst los ist und dann plötzlich hast du ein Kind und eine ganz andere Zeitplanung und
gar keine mehr.
Ja, so ungefähr. Und habe dann irgendwie plötzlich Sachen mit dem Auto gemacht, die ich vorher niemals mit dem Auto gemacht hätte. Und da haben wir jetzt die Lösung, dass wir eben E-Lastenrad mit Kindersitz uns zugelegt haben. Und das macht einfach super viel Spaß. Nicht nur jetzt, weil es umweltfreundlicher ist, sondern auch, weil in der Großstadt einfach mit dem Auto zu fahren, das ist einfach Irrsinn so. Also wir können es uns ja sozusagen leisten, von der Infrastruktur darauf zu verzichten.
Schön.
Genau, also so.
Ja. Mit dem Autothema bist du auf jeden Fall in guter Gesellschaft. Das hat sich bei mir durch das Kind auch irgendwie
leider was für ein
etwas zum Negativen geändert. Aber mittlerweile geht es wieder gut, mit dem Fahrrad zu fahren, weil er selber fährt. Und lass dir sagen, also diese Second-Hand-Schiene, vor allem was Kinder anbelangt und Kinderspielzeug und Kinderklamotten, das lässt sich hervorragend umsetzen. Auch im Alter von 8 Jahren noch, wenn die Jungs oder Mädels langsam anfangen zu sagen, hey, ich möchte aber die Markenschuhe haben. Oder die, ja, bei Schuhen ist vielleicht schwierig, aber ich möchte unbedingt einen Pulli von so und so haben. Auch das kann man Secondhand kaufen. Also alles gut. Kann weitergehen. Ja, was soll ich sagen, liebe Marlene? Damit bin ich eigentlich auch schon am Ende meiner Fragen angekommen. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen vorgestellt, was Lust auf besser Leben bedeutet und was ihr da versucht umzusetzen im Raum Frankfurt. Und ja, vielleicht gibt es ja auch ein paar Hörerinnen und Hörer, die die Idee haben, so ein Projekt auch in ihrem Bezirk oder in ihrer Region umzusetzen. Dann seid ihr bestimmt beratend, steht ihr da bestimmt zur Seite, oder?
Klar, ja.
Sehr gut.
Gerne.
Als allerletztes frage ich immer nach einem Buchtipp, weil ich lese so gerne und ich finde es immer wieder toll, wenn Leute, die so spannend und interessant sind wie du, dann mir einen Buchtipp geben können.
Ja, also da haue ich jetzt mal einen raus hier. Ja. Und zwar gibt es natürlich super viele tolle Bücher auch im Bereich Nachhaltigkeit, aber mein Buchtipp ist von Jiddu Krishnamurti, Einbruch in Freiheit. Ich hatte ja erzählt, dass ich finde, dass so diese Persönlichkeitsentwicklung ganz, ganz wichtig ist, um nachhaltiger als Gesellschaft auch zu leben. Und das ist echt ein richtig, richtig gutes Buch, was so das Thema Verletzlichkeit, Achtsamkeit sehr greifbar macht, auch auf eine undogmatische Weise.
Super, sehr schön. Ist es gut zu lesen? Ist es eher ein Sachbuch oder so Richtung Belletristik?
Nee, schon eher ein Sachbuch, aber einfach geschrieben. Ja.
Schön, klasse. Sehr gut, das werde ich mit in die Shownotes aufnehmen.
Cool.
Dann möchte ich mich ganz herzlich für deine Zeit bedanken, für dieses nette Interview und wünsche euch weiterhin auf eurem Weg super viel Erfolg. Bis 2030 ist wirklich nicht mehr lang. Echt erschreckend. Ja. Jetzt haben wir schon fast 2022 so gefühlt. Ne? Also die Hälfte des Jahres ist schon wieder um. Ja. Und dann sind es noch 8 Jahre, da müssen wir nochmal richtig Gas geben.
Ja, das werden wir tun.
Schön, schön, dass ihr das auch für uns alle mit so umsetzt. Vielen Dank. Tschüss, Marlene.
Tschüssi.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.